Hallo und herzlich willkommen zu einer Premiere, dem ersten High Fidelity Podcast. Ich bin Uwe und ich freue mich, dass du heute hier hereinhörst, denn mit diesem ersten Podcast möchte ich einmal testen, ob das Format vielleicht etwas Zukunftsfähiges ist, also etwas, was ich in der Zukunft öfter mache, und freue mich da ganz besonders über dein Feedback in den Kommentaren zu diesem Artikel. Der Inhalt des ersten Podcasts ist auch etwas ganz Besonderes, und zwar bespreche ich die Liste der 100 coolen kulinarischen Dinge 2019. Diese Liste, die gibt es jetzt schon seit einigen Jahren, und ich habe es für mich so zu einer Routine und Tradition gemacht, dass ich Monat für Monat aufschreibe, was mich kulinarisch gesehen besonders bewegt oder begeistert hat, und dann am Ende des Jahres über diese Liste nochmal gehe und zusammenfasse, redigiere, Dinge rauswerfe oder hinzufüge, verdichte, also sprich mich mit dem nochmal intensiv beschäftige, was mir über das Jahr so weit hängen geblieben ist. Und seit 2012 veröffentliche ich immer zum Jahresende regelmäßig diese Liste an 100 coolen kulinarischen Themen. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Punkt aus der Liste hier besprechen, denn das würde viel zu lang dauern, sondern vielmehr einzelne Aspekte herausgreifen, die mir besonders wichtig waren. Also quasi eine Besprechung der Kondens der für mich wichtigsten Erlebnisse des Jahres 2019. Es gibt hier in dieser Hinsicht eine kleine Regel. Und zwar ist es wichtig, dass du weißt, dass niemand die Möglichkeit hatte, sich in diese Liste einzukaufen. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wo Werbung aller Orten passiert, mal mehr, mal weniger konform mit der entsprechenden Gesetzeslage, ist es wichtig zu wissen, wie eine solche Liste zustande kommt. Sie enthält natürlich Nennungen von Produkten, von Geräten, auch von Restaurants und Dingen, die ich besonders gut fand und die mir sehr nützlich waren. Aber das sind reine Empfehlungen, die wirklich auf Basis eigenen Erlebens zustande kamen. Das ist wichtig. Ich möchte, dass du das weißt. Und ich möchte auch, dass das sehr transparent für alle ist. Dann, im Weiteren finden sich unter dem Podcast in diesem Artikel nochmal alle 100 Punkte der diesjährigen Liste der coolen kulinarischen Dinge. Ich glaube, Neudeutsch heißt das so viel wie Shownotes. Ich möchte jetzt diese Liste nicht zu Shownotes degradieren, aber dort kannst du alles nochmal nachlesen und findest auch relevante Links und weiterführende Informationen zu dem ein oder anderen Thema. Der erste Punkt auf meiner diesjährigen Liste der coolen kulinarischen Dinge lautet Tacos selbst herstellen. Und das ist etwas, was mich schon länger fasziniert, denn handwerklich habe ich mich daran noch nie versucht. Und wenn man mal ehrlich ist, dann ist es in Deutschland, vor allem hier auch in Nürnberg, ziemlich schwierig, ein authentisches mexikanisches Restaurant zu finden. Meistens haben diese mexikanischen Restaurants, die man findet, wenig mit einer authentischen mexikanischen Küche zu tun, sondern das ist eher ein Tex-Mex-Style, geprägt durch die Küche im Süden der USA, aber beileibe nichts Authentisches. Und in Nürnberg hat vor einiger Zeit eine mexikanische Taqueria aufgemacht, also ein Laden, der sich spezialisiert darauf, gute Tacos herzustellen. Und das ist schon richtig gutes Essen. Und wenn man dann noch jemanden in der Küche hat, der diese Küche kennt und auch in der Lage ist, diese Küche zu transportieren und in Deutschland zu zelebrieren, dann ist es was ganz, ganz Feines. Ich war mit einem mexikanischen Freund von mir dort und wir haben das probiert und das hat mich so nachhaltig begeistert, dass ich gesagt habe, so Tacos auch mal zu Hause auszuprobieren, das wäre was, was ich gern machen will. Und so begann eigentlich mein Jahr 2019. Gemeinsam mit ein paar Arbeitskollegen haben wir Tacos selbst gemacht, 5 verschiedene Varianten, und das ist eine wirklich schöne Tätigkeit, die man auch gut in der Gruppe zusammen machen kann, sei es jetzt in der Familie oder mit Freunden, kann ich jedem empfehlen. Tacos selbst machen ist nicht wirklich schwierig. Man muss bei der Herstellung der Tacos, der Fladen, ein bisschen Sachen beachten. Und zwar braucht es dafür im Wesentlichen eigentlich nur 2 Zutaten. Einmal Maismehl und Wasser. Das Maismehl ist ein bisschen schwierig zu finden, also ein gut geeignetes. Da habe ich einen Link dazu weiter unten in der Liste. Wenn man aus diesem Maismehl und dem Teig und dem Wasser einen Teig macht, dann ist dieser Teig erstmal ein bisschen bröselig. Also ich hatte am Anfang sehr große Bedenken, dass der nicht zusammenhält, aber mit etwas Zeit
löst sich das Ganze dann, also werden dann die Klebereigenschaften aufgebaut und der Teig kann verarbeitet werden. Und das Verarbeiten erfolgt im Wesentlichen mit einer Presse, einer Tacopresse, die es auch im Fachhandel gibt. Diese Tacopresse besteht aus zwei Pfannen. Zwischen die Pfannen wird ein kleines Teigkügelchen gelegt, das dann unter Druck zu einem etwa 10-12 cm Durchmesser messenden Fladen gepresst wird. So, und diesen Maisfladen, den kann ich dann in einer Pfanne trocken rausbacken und mannigfaltig und flexibel füllen. Sehr viel Inspiration hat mir da ein spezielles Buch gegeben. Und zwar heißt dieses Buch Tu Casa Mi Casa von Enrique Olvera. Das ist ein mexikanischer Spitzenkoch aus dem Restaurant Pujol. Hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Mein Spanisch ist irgendwie so mittel. Das ist in Mexiko-Stadt. Und der Enrique Olvera, der ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff aus einer der frühen Netflix-Chefstable-Folgen. Und der hat mit dem Tu Casa Mi Casa ein Buch rausgebracht vor, glaube ich, 1,5 Jahren, in dem er die authentische mexikanische Küche, so wie sie zu Hause von Hausfrauen und Hausmännern zelebriert wird, näher beschrieben hat. Und darin finden sich eine Menge Inspirationen, wenn es darum geht, mit was füllt man denn diese Tacos nun ordentlich. Eins, was mich sehr begeistert hat, ist Barbacoa. Das ist ein eigentlich relativ altes Eintopfgericht, Fleischgericht aus Mexiko, wo ganz früher große Fleischteile in einer Art Erdofen gegart wurden. Sowas kann man natürlich zu Hause über ganz normale Schmorprozesse auch nachempfinden. Und mit diesem weichen Fleisch lassen sich Tacos wunderbar füllen. Es geht natürlich auch vegetarisch. Wir hatten Anfang letzten Jahres dann eine Füllung mit einer Guacamole und in Kakao gegarten Süßkartoffeln. Das war sehr, sehr lecker. Also, Tacos machen, eine der schönen gemeinsamen Erlebnisse meines letzten kulinarischen Jahres. Was mich 2019 auch sehr beschäftigt hat, war das Thema Trockenreifung und das Thema Veredelung von Fisch, Fleisch und Geflügel. Dafür habe ich mir Ende 2018 einen Fleischreifungsschrank zugelegt, um einfach die Möglichkeit dazu zu haben. Denn um Fisch, Fleisch und Geflügel trocken zu reifen und zu veredeln, braucht es ein konstantes Mikroklima, also ein gutes Zusammenspiel zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und eins der ersten Versuche, die ich im letzten Jahr gemacht habe, war das Trockenreifen von Geflügel, in dem Fall einer ganzen Gans. Das ist relativ gut möglich. Man muss ein paar Sachen beachten. Das erste ist eben die Gewährleistung des Mikroklimas, was ich gerade schon angesprochen habe. Ich habe die Gans 14 Tage lang bei 1,5 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 80% gereift und auch jeden Tag kontrolliert. Denn bei einer Gans hat man immer wieder Stellen, wo Haut auf Haut liegen könnte, wie zum Beispiel beim Flügel und dem Körper. Also auch die Gans schwitzt unter den Achseln. Das muss man kontrollieren, denn das ist natürlich bei einer gewissen Feuchtigkeit ein Ort, an dem sich Bakterien wohlfühlen und Keime sich entwickeln könnten, die man eigentlich nicht auf dem Fleisch haben möchte. Das heißt, da gilt es immer wieder zu kontrollieren. Gleichzeitig gilt es bei dem Trockenreifungsprozess einer Gans immer mal wieder eine Geruchskontrolle zu machen, speziell im Bauchraum, ob sich dort nicht irgendwelche komischen Gerüche ansammeln oder aber auch irgendwelche Schimmelspuren auftreten, die bei der Reifung, was bei der Reifung durchaus auch mal passieren kann. Also das gilt es täglich zu kontrollieren. In dem Verlauf der Reifung, was ganz interessant ist, wird die Haut der Gans relativ trocken, wird ledrig. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass der Prozess gut funktioniert. Ich habe die Gans dann letzten Endes ganz normal wie eine Weihnachtsgans im Ganzen gebraten. Und was mich da begeistert hat bei der trocken gereiften Gans, war einmal die Zartheit des Fleisches. Ich habe das Gefühl gehabt, das Fleisch hat auch mehr Geschmack, mehr Eigenaroma. Ist von bisher ein Stückchen kerniger, als man das vielleicht von einer konventionellen, normalen Gans so weit kennt. Und die Haut war natürlich unglaublich knusprig, weil durch den Reifeprozess da schon einiges an Wasser, an Feuchtigkeit entzogen war, was dann die Knusprigkeit über den Bratvorgang nur fördert. Also trocken gereifte Gans, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Noch ein bisschen cooler als Gänse selbst zu reifen, ist es Fische trocken zu reifen. Und wenn du dir jetzt denkst, das fängt doch an zu stinken, wenn man irgendwie so einen ollen Fisch in den Schrank hängt und da ein paar Tage vergisst. Ja, das ist richtig. Das will auch niemand. Deswegen braucht es da in der Vorbereitung auch eine spezielle Schlachtmethode, um den Fisch reifefähig zu machen. Diese Schlachtmethode kommt aus Japan, nennt sich Ikejime und wird da schon seit vielen, vielen Jahren von den Sushi-Meistern zelebriert und immer wieder weiterentwickelt und perfektioniert. Bei Ikejime, für vielleicht den einen oder anderen, der solche Schilderungen gerade noch nicht haben möchte, kurz mal wegholen, hören und einen Kaffee holen. Bei Ikejime wird der Fisch nach der Betäubung durch einen Stich in das Hirn getötet. Dann trennt man die Schwanzflosse ab und schiebt einen dünnen Klavierdraht durch den Rückenmarkskanal. Dabei wird das zentrale Nervensystem zerstört, was bewirkt, dass die Totenstarre ein Stück weit hinausgezögert wird, weil nicht so viel ATP, also ein Enzym, ausgeschüttet wird. Das hat den Vorteil, dass die Muskulatur weniger Stress erfährt, der Fisch übrigens auch. Und Stress sorgt immer dafür, dass Milchsäure in die Muskulatur kommt. Man kennt das, wenn man sich selber anstrengt, wenn man joggen geht und man kann eigentlich nicht mehr und rennt immer weiter und noch schneller und noch schneller, dann fängt die Muskulatur an zu brennen. Das heißt, sie übersäuert. Das passiert bei einem Fisch unter Stress auch, was direkte Eigenschaften auf den Geschmack und auch auf die Textur hat. Das fällt dadurch weg. Das ist das eine. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch diese Art der Schlachtung das Herz nicht sofort aufhört zu schlagen, sondern es schlägt noch ein paar Minuten weiter und pumpt dann alles Blut aus dem Körper des Fisches. Jetzt mag man sich fragen, ja, wozu ist denn das gut? Nun, das Blut ist das Erste, was verwest. Wenn wir also einen fischigen Geruch irgendwo haben, in unserem Kühlschrank etc., wenn wir einen normal geschlachteten Fisch kaufen, dann riechen wir in dem Fall normalerweise erste Anzeichen des Blutverwesens. Lecker, ne? Das haben wir bei der Ikejime-Methode nicht, weil alles Blut aus dem Körper ist. Das heißt, der Fisch ist länger haltbar und damit auch reifefähig. Und die beiden Vorteile münzen sich dann eben um in eine bessere Textur, in ein festeres Fleisch, aber auch einen besseren Geschmack, weil durch die Reifung natürlich Aromen intensiviert und konzentriert werden durch die enzymatischen Prozesse, die während dieser Zeit ablaufen. Ikejime, geschlachteter Fisch, ist eine wahre, wahre Delikatesse. Und wenn ihr mal die Möglichkeit haben solltet, wenn du die Möglichkeit haben solltest, Ikejime, geschlachteten Fisch, irgendwo zu bekommen und zu beziehen, zugreifen. Es gibt ein paar Händler, die Ikejime geschlachteten Zander beispielsweise oder Saibling verkaufen. Das ist etwas, was ich dir wirklich auch ans Herz legen kann, vielleicht 2020 da mal einen Probierversuch zu starten. Ich serviere trockengereiften, veredelten Fisch meist roh, weil ich die geschmacklichen Eigenschaften in dem Stadium ungekocht eigentlich am allerbesten finde. Ich finde ihn dann unglaublich gut. Der Fisch, der schmelzt quasi auf der Zunge dahin. Ich habe ein ganz, ganz angenehmes, feines, bisschen käsiges Aroma. Das macht großen Spaß. Da brauche ich nicht viele anderen starken Aromen dazu. Das geht sehr, sehr einfach mit einer kleinen Würzung, meinetwegen einer Miso-Espuma oder einer Miso-Creme. Oder was ich auch ganz gern mache, ist ihn mit dem Saft von fermentierten Tomaten zu marinieren. Da braucht es nicht mehr viel dazu. Ist eine wahre Delikatesse. Rind habe ich auch gereift 2019 und zwar einen ganzen Rinderrücken. Das so ein ganzer Rinderrücken, der wiegt mit Knochen und allem drum und dran etwa 40 Kilo, ist wirklich, wirklich unhandlich. Also da braucht es eigentlich immer vier Hände, um so ein Stück Fleisch irgendwie zu bewegen. Und es braucht noch viel mehr Hände und Geduld, so einen ganzen Rinderrücken dann auch zu zerlegen. Das war Learning by Doing, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe mir vorher sehr viel Literatur zum Thema zu Gemüte geführt, um in der Lage zu sein, den Rinderrücken bestmöglich auseinanderzunehmen und halt nicht zu massakrieren, weil das wäre schade gewesen. Da gibt es ein englischsprachiges Buch, das nennt sich In the Charcuterie. Das hat mir sehr geholfen, die Anatomie zu verstehen, um dann auch Steaks gut zurechtzuschneiden. Und ich kann dir sagen, also einen ganzen Rinderrücken zu zerlegen, ist ein echter Knochenjob, hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert mit Ausbeinmesser und Knochensäge, bis ich dann soweit viele Steaks vor mir hatte, die zu einer weiteren Verarbeitung zugeführt werden konnten. Ein paar schnelle Fakten noch dazu. Ein ganzer Rinderrücken, der reift bei 1,5 bis 2 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 85% etwa 6 bis 8 Wochen und hat dann so seinen Höhepunkt geschmacklich erreicht und kann eben zerlegt werden. Der achte Punkt auf meiner Liste nennt sich die wunderbare Weise, Demiglas herzustellen. Das klingt ein bisschen geschwurbelt und ein bisschen pathetisch, aber genau das ist es. Weil bei Demiglas handelt es sich um für mich die Königin aller Soßen und dieser gesamte Herstellungsprozess einer Demiglas versetzt mich in eine lokulische Verzückung, weil man muss sich das so vorstellen, über 2,5 bis 3 Tage, die es dauert, diese Demiglas herzustellen, riecht das ganze Haus unglaublich nach den Aromen dieser Soße. Also zu Beginn nach geröstetem Knochen, nach geröstetem Fleisch, ein sehr kerniger, herzhafter, würziger Geruch, der das ganze Haus durchströmt. Dann macht man einen Ansatz mit kaltem Wasser, kocht das Ganze auf, hat plötzlich über den Dampf ein weiteres, feineres Aroma in der Nase und später reduziert man dann diesen Ansatz immer weiter, bis letzten Endes vielleicht von 6-7 Litern, die es zu Beginn waren, nur noch einer übrig ist. Also ich nenne das gern ein schwarzes Gold, eine sehr dicke, reichhaltige, kräftige Soße, zu der man nicht viel mehr braucht, außer vielleicht ein gutes Stückchen Brot oder ein kleines Stückchen Steak. Aber die Soße ist für sich genommen schon grandios. Was ich im Soßen in meinem Praktikum gelernt habe, ist, die Demiglas oder auch andere Soßen über einen doppelten Knochenansatz zu machen. Das heißt, ich mache einen Knochenansatz, röste Knochen, gieße das mit kalter Flüssigkeit auf, koche das aus und dann nehme ich dieses Endprodukt, die Soße hier, für einen weiteren Ansatz. Das heißt, setze diese fertige Soße mit einer weiteren Charge Knochen nochmals an, um noch mehr Geschmack daraus zu extrahieren und das weiter zu reduzieren. Ich kann nur jedem empfehlen, vielleicht jetzt über die Feiertage, sich dem Abenteuer Demiglas einmal zu widmen, denn es wird den kulinarischen Alltag bereichern. Der Vorteil ist, wenn Demiglas einmal fertig gekocht ist, kann ich die sehr, sehr gut einfrieren. Ich mache das in Eiswürfelformen und sie dann wie eine Art Würzung zu anderen Soßen hinzugeben. Und dadurch wird der Geschmack auch von einer einfachen Soße, die man vielleicht tagtäglich während des Kochens erstellt, viel, viel tiefer, viel, viel reichhaltiger und hat mehr Geschmack. Das lässt sich sehr, sehr gut machen und eben auch konservieren. Im 2019 habe ich nicht nur selbst gekocht, sondern ich war natürlich auch hin und wieder essen. Ich gehe super gern essen, weil es jedes Mal Inspiration bereithält, wenn man anderen Leuten auf die Teller schaut und sich auch mal für Neues, auf Neues einlässt und inspirieren lässt. Und im letzten Jahr war die erste Inspiration ein Besuch bei Heinz Reitbauer im Restaurant Steirereck in Wien. Heinz Reitbauer hat in der Szene ja schon lang den Ruf eines sehr stilprägenden Kochs, der also eine eigene Küche für sich erfunden, erschlossen hat und damit viele, viele Kollegen auch geprägt hat. Und ich hatte die Möglichkeit, relativ spontan mittags einen Platz zu bekommen, denn das Steirereck ist auch mittags ziemlich ausgebucht und ein Degustationsmenü zu probieren, was wirklich sehr, sehr gut war. Da gab es eine Menge neuer Momente, Kombinationsmöglichkeiten und Dinge, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Heinz Reitbauer ist bekannt dafür, sehr viel mit Pilzen zu kochen und da Aromen zu kombinieren, die wirklich, wirklich neu sind. Also wer in Wien ist, der sollte sich einen Besuch im Steirereck wirklich nicht entgehen lassen. Dann ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr war ein Menü, Menü kann man es eigentlich fast nicht nennen. Das waren 3 Gänge, die ich essen durfte von Juan Amador. Also einem Drei-Sterne-Koch und damit auch mein erster Drei-Sterner. Bisher habe ich mich an die Drei-Sterne-Küche noch nicht herangewagt, weil ich meinen Gaumen erst ausbilden möchte, um die Tiefe und die Komplexität dieser Küchen auch wirklich erfassen und verstehen zu können. Und Juan Amador hat drei seiner bekanntesten Gerichte gekocht. Und was ich stark fand, war sein Klassiker geeiste Beurre Blanc mit Haselnussmilch und Kaviar, weil das eine geschmackliche Dimension hatte, die ich bis dato selten erleben durfte. Man hat verschiedene Aromen, verschiedene Texturen und Temperaturen auf der Zunge und es fühlt sich so an, als ob die unterschiedlichen Elemente perfekt ineinander greifen und dadurch zu etwas Größerem werden. Also die geeiste Beurre Blanc mit Haselnussmilch und Kaviar war eins der besten Gerichte, die ich bisher essen durfte. Nahtlos reiht sich da ein Gericht von Andreas Rieger ein, was ich im Rahmen eines Kooperationsmenüs zusammen mit Felix Schneider aus dem Restaurant So Sein essen durfte. Die beiden kochten an einem Abend 22 Gänge. Das Menü ging, es dauerte von 6:30 bis, ich glaube, 2:30 nachts und hat auch mich, und ich halte mich für einen wirklich, wirklich guten und ausdauernden Esser, durchaus so an meine Grenzen gebracht von der schieren Menge an Aromen und Tellern und Geschmäckern, was man so an einem Abend essen kann. Andreas Rieger hat ein Dessert serviert mit dem Namen Fichtenbrand, wo man zuerst mal einen Schnaps vermutet, hat aber damit gar nichts zu tun, sondern es ist eher ein gesellschaftskritisches Gericht gewesen, was zu der Zeit die großen ausufernden Waldbrände in Brasilien thematisiert hat. Er hat nämlich Fichtenspitzen mit einem Bunsenbrenner abgeflammt und die mit einer Meringue und einem Fichtenessig serviert. Das war also eher ein Dessert, aber das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Aromen, Süß und Säure, das war unglaublich. Und ein ähnliches Geschmacksfeuerwerk wie das Gericht von Juan Amador. Die Parallelen dazu sind, beide Gerichte haben sehr schöne saure Noten, sehr feine Säuren und ich glaube, das ist etwas, auf das ich sehr, sehr stehe. Also meine Highlights beim Auswärtsessen gehen dieses Jahr ganz klar das Kooperationsmenü von Andreas Rieger und Felix Schneider im Restaurant So Sein, das kurze Gastspiel von Juan Amador und drei seiner ikonischsten Gerichte und Anfang des Jahres der Besuch bei Heinz Reitbauer im Restaurant Steirereck. Ein großer Schwerpunkt 2019 lag im Aufbau einer eigenen Speisekammer. Das Ganze ist noch in der Orientierungsphase und in der Lernphase, deswegen habe ich da auf dem Blog dieses Jahr relativ wenig darüber geschrieben, aber ich habe festgestellt, gerade auch durch die Zeit im Restaurant So Sein, dass eine gut gefüllte und gut gepflegte Speisekammer nicht nur den Speiseplan tagtäglich bereichert, sondern letzten Endes auch Zeit spart und man immer eigentlich irgendetwas aus dem Keller zaubern kann, aus der Speisekammer zaubern kann, was gut schmeckt, nahrhaft ist und auch noch gesund ist. Und ich habe für mich so festgesetzt, naja, wir haben eigentlich in unserer Gesellschaft vergessen, wie Vorratshaltung aus selbstgemachten, guten Lebensmitteln funktioniert, weil wir es eben gewohnt sind, schnell nochmal vom Heimweg von der Arbeit einkaufen zu gehen und die zwei, drei fehlenden Dinge schnell mal zu kaufen. Es ist ja alles verfügbar. Aber wir geben damit natürlich auch viele Produktionsschritte und Qualitätsaspekte einfach mal so aus der Hand. Und mich motiviert und fasziniert ja schon immer der Gedanke, dass ich möglichst viele Zubereitungsschritte auf dem Weg zu einem fertigen Gericht selbst in der Hand haben möchte und selbst bewerkstelligen möchte, deswegen auch mein großes Interesse Richtung Fleischreifung oder Veredelung von Fisch und Geflügeln. Und ich dann 2019 für mich beschlossen habe, naja, ich baue eine eigene Speisekammer jetzt auf und arbeite mich in das Thema Haltbarmachung stärker ein. Und zwar von einem saisonalen Standpunkt her gedacht. Das heißt, Lebensmittel dann verarbeiten und konservieren, wenn sie gerade verfügbar sind, quasi auf dem Höhepunkt ihrer eigenen Reife. Damit den meisten Geschmack transportieren, aber auch die höchste Dichte an Nährstoffen besitzen. Und im letzten Sommer habe ich mich da eben viel mit fermentierten Tomaten beschäftigt. Also Tomaten als Ausgangsprodukt. Das macht man so, dass man 2% des Eigengewichtes der Tomaten an Salz hinzugibt und dann in einem geschlossenen Behälter, sei es im Vakuum oder in einem dafür geeigneten sterilisierten Glas, etwa 8 Tage lang fermentieren lässt. Das Ergebnis sind dann 2 Endprodukte. Einmal die sich sammelnde Flüssigkeit und zum zweiten die Tomatenpolpe. Und beide Elemente kann man gut weiterverarbeiten. Also die Flüssigkeit lasse ich über Nacht abtropfen, ähnlich wie man das bei einer Tomatenessenz macht. Mache die dann haltbar, indem ich sie in Eiswürfelformen eingefriere und bei Bedarf einfach aus der Gefriertruhe nehme. Und was ich mit dem Tomatensaft gemacht habe, waren 2 Dinge. Das eine ist auf dem Blog schon zu finden, einen Ikejime geschlachteten Saibling, was ich vorhin auch angesprochen habe, zu marinieren. Der Tomatensaft hat ein unglaubliches Tomatenaroma, das heißt, er riecht förmlich nach dem Strauch, hat aber auch eine gewisse Salzigkeit, weil natürlich durch die Zugabe von 2% Salz eine Salzmenge dort vorhanden ist. Das heißt, der Fisch braucht nichts mehr als die Zugabe von diesem fermentierten Tomatenwasser, ist damit komplett gewürzt, dezent, aber deutlich merklich und hat eben diese wunderbare Tomatennase. Super. Und aus dem Tomatenwasser kann man auch wunderbar eine antialkoholische Getränkebegleitung machen, indem man diesen fermentierten Tomatensaft mit einer abgetropften, unfermentierten Tomatenessenz mischt und dann beispielsweise zu sommerlichen Gerichten schön eisgekühlt serviert. So, und aus der Polpe lässt sich wunderbar eine Tomatensoße machen. Die ist etwas säuerlicher, etwas prickelnder im Mund, hat durchaus eine andere Aromatik, als man sonst von der Tomatensoße kennt, ist aber nichtsdestoweniger spannend und erweitert so den kulinarischen Horizont. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Was ich 2019 auch zum ersten Mal gemacht habe, war die eigene Herstellung von Sülzen. Ich habe so das Gefühl, dass Sülzen ein Schattendasein mittlerweile fristen und mir ihnen kaum noch begegnet. Ich sehe manchmal Tellersülzen bei meinem Metzger des Vertrauens in der Auslage, aber auf Karten begegnen mir Sülzen gar nicht oder gar nicht mehr. Ich habe auch den Eindruck, dass in der Zeit, als ich ein Kind war, also vor 20, 30 Jahren, Sülzen noch deutlich öfter und weitreichender angetroffen werden konnten, als das heutzutage der Fall ist. Und wahrscheinlich verlieren wir als Gesellschaft in der Breite momentan auch hier wieder die Fähigkeit, Sülzen selbst herzustellen. Das kommt ja hauptsächlich daher, dass früher, wenn Geschweine geschlachtet wurden, eine ganzheitliche Verwertung vorangetrieben wurde und auch aus der Haut des Schweins Dinge hergestellt werden konnten, nämlich Sülzen. Was nämlich passiert ist, dass die Schwarte ohne Fett ausgekocht wird über einen längeren Zeitrahmen und dadurch verschiedene Stoffe, natürliche Gelatine, abgegeben wird und die bei Erkalten geliert und auch wieder fest wird. Das heißt, auch aus der Haut werden verwertbare Dinge gewonnen und in gut schmeckende Lebensmittel umgewandelt. Was ich jetzt letztes Jahr probiert habe, war die Herstellung einer Schweinebackensülze. Dafür habe ich Schweinebäckchen erst gepökelt und dann zusammen mit einer Gemüsemischung aus Petersilie, Schalotten und Ingwer in eine Terrineform geschichtet und immer wieder, ich nenne es jetzt mal mit dem Schweinesud, also dem Fond aus der ausgekochten Schweineschwarte aufgegossen, über Nacht gelieren lassen und es war wunderbar. Also es war ein ganz, ganz tolles Geschmackserlebnis. Ich habe dann die Stücke der Schweinebackensülze mit einer Eiervinaigrette und einem Salat serviert. Eine ganz, ganz tolle Sache. Handwerklich eine wirklich, wirklich schöne, nicht zu anspruchsvolle Tätigkeit, aber etwas, wie ich finde, was man durchaus, wenn man ein bisschen Zeit hat, mal tun kann. Vielleicht ist das ja auch was jetzt für Weihnachten und die Feiertage. Bei vielen Leuten kommt Pastete auf den Teller. Das ist von der Herstellungsweise ähnlich aufwendig. Vielleicht kann man auch dieses Jahr sich mal vornehmen, eine Sülze zu machen. Zu dem vorhin angesprochenen Konzept, die Speisekammer selbst aufzubauen und dann mit selbst haltbar gemachten Lebensmitteln zu füllen, passt es natürlich auch damit zu experimentieren, Schinken selbst herzustellen. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht mit ersten zaghaften Versuchen. Erst mit einem Filetschinken, dann mit einem Schweinenacken oder auch mit einer Semmerrolle, einem Bresaola-artigen Schinken, was wunderbar geklappt hat. Aber das Beste, was ich letztes Jahr aus dem Reifungsschrank geholt habe, war sicher echtes Guanciale. Also ein Speck eigentlich, kein wirklicher Schinken, sondern ein Speck, der hergestellt wird aus der Schweinebacke. Und die Schweinebacke hat einen Hautanteil, hat noch den Fettanteil, aber auch den Muskelgewebsanteil wird erst gepökelt und dann über mehrere Wochen im Reifungsschrank mit einer Würzmischung versehen gereift. Der Speck selber ist ein Klassiker aus dem Latium, also der Gegend rund um Rom, und Zutat für drei wirklich, wirklich bekannte und ikonische Pasta-Klassiker, die man überall in der Welt kennt. Einmal, das ikonischste sicher, Spaghetti Carbonara. Und in die Carbonara gehört eben Guanciale, es gehört Ei rein und dann noch ein Pecorino Romano und eben keine Sahne. Und das ist wichtig. Also Spaghetti Carbonara besteht nur aus drei Zutaten. Das reicht auch für diesen unvergleichlich guten Geschmack. Und Guanciale ist wirklich schwer zu bekommen hier. Deswegen dachte ich mir, ich möchte es mal ausprobieren, das Ganze selbst herzustellen. Ein weiterer Pasta-Klassiker, wo Guanciale verwendet wird, ist die Pasta alla Amatriciana, also quasi Tomatensoße plus Guanciale. Und das letzte ist Pasta alla Grizia. Das kann ich nur empfehlen, diese Pasta-Klassiker sich mal zu Gemüte zu führen und sich da durchzuprobieren. Das ist eine schöne Erfahrung. Last but not least, gelesen habe ich auch viel. Bücher zählen mit Essen gehen zu meiner Hauptinspirationsquelle und zu den wichtigsten Quellen für mich, um mein Wissen im kulinarischen Bereich stetig zu erweitern. Es gab dieses Jahr unglaublich viele Bücher, die wirklich, wirklich gut waren. Da finden sich in der Liste der coolen kulinarischen Dinge auch einige. Herausgreifen möchte ich erstmal das erste Werk meiner lieben Bloggerkollegin Conny Wagner, die mit der Seelenschmeichelei seit Jahren schon einen Blog betreibt, den ich sowohl vom kulinarischen Anspruch als auch vom ästhetischen Ausdruck sehr bewundere. Ich wünschte, ich könnte so fotografieren, wie Conny das kann, oder Dinge so in Szene setzen, wie sie das tut. Das ist von der Bildsprache her wirklich outstanding. Sie hat ihr erstes Buch auf den Markt gebracht, und was ich an diesem Buch so schätze, ist, dass die Rezeptewelt darin weit weg von dem ist, was man sonst aus Büchern schon kennt. Also es sind sehr, sehr viele Inspirationen darin, sehr viele neue Kombinationen, die Spaß machen und die anregen. Das ist ein ganz, ganz tolles Werk geworden. Conny, Chapeau, das macht große Freude, das Buch zu lesen. Ein weiteres Buch, was dieses Jahr erschienen ist, von einem anderen, weiteren Bloggerkollegen, von Claudio Del Principe, vom Blog Anonyme Köche, hat mich auch maßgeblich inspiriert. Und zwar nennt sich das Buch Amano. Da geht es darum, Pasta handwerklich mit seinen eigenen Händen, also ohne die Hinzunahme von irgendwelchen Teigmaschinen, von irgendwelchen Nudelmaschinen, ursprünglich herzustellen. Und dem Thema hat Claudio ein ganzes Buch gewidmet mit vielen Anleitungen für unterschiedliche Pastaformen, für unterschiedliche Pastateige, aber natürlich auch viele, viele Rezepte von den Klassikern angefangen bis hin zu moderneren Interpretationen der modernen italienischen Pastaküche. Das ist das beste Pastawerk, was ich so kenne, und motiviert einfach durch seine leidenschaftliche Schreibweise sehr dazu, sich dem handwerklichen Prozess der Pastaherstellung hinzugeben. Und Claudio hat schon recht, wenn er sagt, es hat was Entspannendes, es hat was Erfüllendes, mit Teig zu arbeiten und in doch relativ kurzer Zeit ein unglaublich gutes Pastagericht selbst in Händen zu halten. Das ist toll. Also kann ich auch nur sehr, sehr empfehlen. Dann ein weiteres Kochbuch, was mich dieses Jahr sehr begeistert hat, ist das erste Werk von Andreas Caminada. Das ist ein Drei-Sterne-Koch aus der Schweiz, der ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Pure Leidenschaft, meine einfache Küche. Und was bei einem Drei-Sterne-Koch eine einfache Küche ist, ist bei anderen schon sehr, sehr komplex. Nichtsdestotrotz bietet er in seinem Buch auch wieder sehr, sehr viele inspirierende Rezepte, mit ungewöhnlichen Kombinationen, auch versehen mit einer großen Menge und Vielzahl an Grundrezepten, die wirklich inspirierend sind und als Komponente für eigene Kompositionen auch mal eingesetzt werden können. Ein tolles erstes Werk, sehr nachmachbar, aber dennoch mit einem gewissen Anspruch versehen. Andreas Caminada, Pure Leidenschaft heißt das Buch. Dann ein weiteres Werk, erschienen von Daniel Humm, einem auch 3-Sterne-Koch aus New York, dessen Küche ich sehr, sehr bewundere oder vielmehr dessen Buchwerke ich sehr bewundere, die mich auch maßgeblich geprägt haben. Und mit The Next Chapter erschien ein weiteres Buch zu seinem Hauptrestaurant 11 Madison Park mit einer Menge inspirierender Sachen, die auch durchaus nicht nachmachbar sind in den heimischen 4 Wänden, aber auch wieder einer Menge an Gerichten und kleinen Inspirationen, sowohl handwerklicherseits als auch im Bereich der Grundrezepte, die sich lohnen, mal zu verinnerlichen, mal auszuprobieren und vielleicht hier und da in eigene Gerichte mit einzubauen. Also Daniel Humms neues Werk ist sicher weniger zugänglich als die vorher genannten, wie das so oft ist, wenn 3-Sterne-Köche ein Buch veröffentlichen, aber vom inhaltlichen Anspruch und dem, was er vermittelt, ein wirklich, wirklich gutes Buch. Damit wäre der erste High Fidelity Podcast auch schon am Ende. Vielen Dank, dass du dir eine gute halbe Stunde Zeit genommen hast, um dem Podcast zu folgen. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Und ich freue mich wahnsinnig über Feedback zu diesem Podcast in den Kommentaren, denn ich überlege wirklich, dieses Format vielleicht in der Zukunft öfter zu produzieren oder fortzusetzen. Also gib mir eine Rückmeldung, ob du es für eine gute Sache hältst. Gern auch konstruktive Kritik, was ich anders machen kann, denn nur so wird man besser. Nun bleibt mir nur noch alles Gute für 2020 zu wünschen. Viele spannende kulinarische Momente, aber darüber hinaus natürlich auch viel Gesundheit, ganz viel Wesentliches und dass wir uns nächstes Jahr das ein oder andere Mal vielleicht wieder lesen. Mach's gut!